HR Info. Politik. Heute aus Wiesbaden.
Das Bild von Landwirten ist nach wie vor ein romantisches. Die Kühe, die auf saftigen Wiesen weiden, die Bäuerin, die per Hand die Hühner füttert und der Bauer, der mit seinem Trecker über die Felder fährt. Das wird aber immer seltener, denn auch in der Landwirtschaft hält die Digitalisierung Einzug. Dazu kommen weitere große Herausforderungen an die Landwirte. Sie sollen auf der einen Seite ökologischer und nachhaltiger produzieren und auf der anderen Seite sind sie einem weltweiten Konkurrenzdruck ausgesetzt. Alles Mist. Wie geht es weiter mit der deutschen Landwirtschaft? Das war Thema beim Deutschen Bauerntag und ist Thema in dieser Politiksendung. Mein Name ist Ariane Focke. Bei der Frage nach der Zukunft der deutschen Landwirtschaft geht es auch darum, wer sind die Bäuerinnen und Bauern von morgen und wie arbeiten sie? All das war Thema beim diesjährigen Deutschen Bauerntag in Wiesbaden. 2 Tage lang haben hier Landwirte über ihre Zukunft diskutiert. Ich war auch mit dabei und habe hier Nina Sehnke getroffen. Sie ist Vorsitzende beim Bund der Deutschen Landjugend, 33, Agrarwissenschaftlerin und Quereinsteigerin, wie sie selbst sagt.
Ja, ich bin in diesen ganzen Bereich Landwirtschaft so reingewachsen. Ich bin nämlich eigentlich Stadtkind. Ich bin der typische Quereinsteiger. Mutter, Krankenschwester. Und dann bin ich über die Landjugend und über Ausbildung und über Studium immer weiter da reingekommen und bin jetzt mit Herz und Seele Junglandwirt und so bezeichne ich mich auch wenn ich keinen Hof habe.
Sie sagen, Sie sind Quereinsteiger, dann sind wir eigentlich schon bei einem mit auch Hauptproblem, sag ich mal, die Hofnachfolge und der Nachwuchs. Warum ist das so unattraktiv, Landwirt zu sein, oder ist das jetzt nur mein persönlicher Eindruck?
Also unattraktiv ist es nicht, das würde ich nicht sagen. Wenn man sich Ausbildungszahlen anguckt und auch wenn man sich die Zahlen der Studierenden in der Landwirtschaft anguckt, sind die Zahlen stabil. Was sich etwas gewandelt hat, ist das Bild. Also wir haben zum Teil in den Ländern um die 40% Schüler oder Auszubildende, die nicht vom Hof kommen, die also nicht diesen familiären Background haben. Nicht mehr unbedingt den klassischen Hofnachfolger, Sohn oder Tochter, der auch auf den Betrieb geht. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Betriebe, die keinen Nachfolger haben. Und ich glaube, die große Herausforderung ist es, die Junglandwirte ohne Hof mit den Hofinhabern ohne Nachfolger dann auch zusammenzubringen. Die Motivation ist nach wie vor da. Und wir haben immer noch eine große Begeisterung bei den jungen Leuten, die Landwirt lernen wollen, studieren, sich da weiterbilden.
Gibt es da spezielle Projekte, um Hof und möglichen Hofnachfolger dann zusammenzubringen, der nicht aus der Familie kommt?
Es gibt durch die Länder weg verschiedene Ansätze, sage ich jetzt mal. Das machen die Bauernverbände, da sind Landjugendverbände mit drin, das machen auch die Landwirtschaftskammern. Der Bund der Deutschen Landjugend ganz speziell ist seit dem 01.01. diesen Jahres Partner in einem Projekt, das nennt sich Newbie. Das ist ein europäisches Projekt, wo insgesamt 10 Hochschulen aus dem europäischen Raum drin sind und wir als Praxispartner mit dabei sind. Und es hat sich zum Ziel gesetzt, auch neue Wege in die Praxis, in die Selbstständigkeit zu beleuchten, Modellprojekte auch irgendwo aufzugreifen, auch diesen ganzen Gedanken, Gründergeist, Startups und auch wie bringe ich Hofnachfolger ohne Hof mit dem Hof zusammen auch aufgreifen will. Das läuft 4 Jahre und ich bin gespannt, was wir da für Ergebnisse erzielen werden.
Jetzt haben Sie ein Wort genannt, was ich jetzt nicht unbedingt mit Landwirtschaft in Verbindung bringen würde, nämlich Startup. Wie soll das funktionieren?
Ach, wir haben unheimlich viele Ideen und auch innovative Ansätze auf dem Land. Das fängt bei jemandem an, der aus den Resten seiner Zuckerrüben noch Chips macht und die vermarktet. Das geht über eigene Nudelproduktion. Das geht aber auch bis hin zu, und das ist dann schon eher, wenn man so will, vor- und nachgelagerter Bereich. Für mich aber auch noch Landwirtschaft für das Design von Eierkartons, die erfolgreiche Unternehmen daraus machen. Ich komme aus dem südwestfälischen Raum. Dort ein Unternehmen, wo 2 Geschwister diesen ganzen Weihnachtsbaumsektor neu umgekrempelt haben und das über einen Online-Versand und Lieferung nach Hause angegangen haben. Und auch das ist ein Startup und die kommen aus der Landwirtschaft. Und auch das gehört für mich mit dazu, wenn wir von Unternehmern, also von Landwirten als Unternehmern reden. Und das kommt immer mehr, zum Glück.
Das klingt nach sehr viel innovativen Ideen auch. Ist das auch, ich meine, das ist auch Thema jetzt hier auf diesem Bauerntag, die Zukunft der Landwirtschaft. Ist das die Zukunft?
Ich glaube, die Zukunft der Landwirtschaft ist die Vielfalt. Das ist der klassische Betrieb, wie wir ihn kennen. Das ist ein Nebeneinander von biologisch und konventionell. Das ist auch ein Nebeneinander verschiedener Betriebsformen. Der klassische Familienbetrieb, GmbHs, auch Betriebe, die Betriebszweige haben, die vielleicht nicht mehr in erster Linie der Landwirtschaft zuzuordnen sind, wenn man es auf die Urproduktion beschränkt. Ich glaube, wir leben von dieser Vielfalt. Das haben wir immer schon getan. Es wandelt sich so nach und nach ein bisschen. Aber trotzdem bleibt die Landwirtschaft an sich als Produzent von Lebensmitteln für mich unerlässlich und bleibt auch bestehen.
Wie müssen junge Landwirte darauf reagieren? Wir hören immer Digitalisierung, das macht ja nur auch vor Landwirten nicht halt. Wie muss da eine Entwicklung stattfinden? Was würden Sie sich da auch als Unterstützung für junge Landwirte von der Politik wünschen?
Also zunächst mal kann man Digitalisierung im Sinne von Landwirtschaft 4.0 ja nicht von einem Ausbau der digitalen Infrastruktur in den ländlichen Räumen trennen. Es ist schön, wenn ich die Technik habe, wenn ich theoretisch alle Schlepper und Stalltechniken einsetzen kann, aber wenn ich kein Netz habe, um mit meinem Handy von unterwegs auch mal drauf zuzugreifen, ist das einfach Mist, da müssen wir uns nichts vormachen. Und das sind noch Probleme. Es muss auf jeden Fall so eine Investitionsförderung auch geben, dass diese Techniken, die ja im Endeffekt auch ressourcenschonend sind, auch kleineren Betrieben zugänglich sind, die es sich nicht aus Eigenkapital leisten können. Wir haben das im letzten Jahr, auch im vorletzten Jahr, schon viel thematisiert innerverbandlich, gerade was so den Digitalisierungsbereich in der Landwirtschaft angeht. Datensicherheit, Datenmanagement ist da natürlich ein großes Thema. Und dann der große Wunsch der Junglandwirte, Systeme, die ineinander greifen. Also wirklich eine Komplettlösung, die wirklich einen Effekt hat. Und dann ist auch der Wille dazu da, zu investieren. Und immer, ja, für uns die Brücke der Digitalisierung zwischen ländlichen Räumen und Landwirtschaft, das gehört dann zusammen und beide profitieren davon.
Wenn ich jetzt Digitalisierung höre, Start-ups, vor 20 Jahren, glaube ich, hat das noch niemand mit Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Wo sehen Sie die deutsche Landwirtschaft vielleicht, wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre weiterschauen? Wo stehen wir dann?
Also die Landwirtschaft hat schon immer sich rasant weiterentwickelt. In den letzten Jahren vielleicht noch etwas schneller als vorher, aber Landwirtschaft war schon immer in meinen Augen eine Branche, die sich mit am meisten gewandelt hat. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren natürlich immer noch Bauern haben werden, dass wir auch immer noch Familienbetriebe haben werden, dass wir aber, wie ich es vorhin schon sagte, eine größere Vielfalt an Betrieben haben werden. Ich glaube, wir müssen bereit sein, auch offener gegenüber neuer Betriebsformen zu sein. Technik wird weiter an Bedeutung gewinnen, definitiv. Das ist auch gut so. Und meine Hoffnung ist, dass wir in 20 Jahren die deutsche Landwirtschaft da haben, wo wir viele andere deutsche Produkte haben, nämlich dass Made in Germany auch den Preis erzielt wie ein Fernseher, ein Auto, ein Thermomix.
Nina Sehnke, die Vorsitzende vom Bund der Deutschen Landjugend über die Zukunft in der Landwirtschaft. Und wir haben es gerade gehört, die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht Halt. Melkmaschine und Traktor allein reichen schon lange nicht mehr aus. Wie moderne Technik in der Landwirtschaft eingesetzt wird, das hat sich Rainer Janke bei einem Betrieb im nordhessischen Gudensberg angesehen.
Christoph Sölzer ist Junglandwirt. Irgendwann wird er den elterlichen Betrieb in Gudensberg übernehmen, samt großer Ackerfläche und über 100 Milchkühen. Sölzer sitzt auf dem großen Traktor und fährt Heuballen. Vor ihm das Lenkrad, rechts von ihm ein Computerdisplay mit vielen Zahlen und Zeichen. Da braucht es schon sehr viel Zeit, bis man diese Technik beherrscht.
Ich sage mal, einen guten halben Tag hat man nötig, bis man die Grundkenntnisse hat und dann Learning by Doing, sage ich mal.
Der Traktor kann so ziemlich alles und das ganz alleine, dank modernster, computerunterstützter Technik, erklärt Sölzer.
Der ganze Schlepper wird komplett über den Display eingestellt, der kann alleine fahren, GPS-Steuerung, eine Spur gefahren auf dem Feld, dann merkt er sich die und dann weiß der genau, wie breit das Feld ist und wo er zu fahren hat, dass hinterher keine Spitze übrig bleibt.
Die Landwirtschaft, sie befindet sich im Wandel, war vor 50 Jahren noch Handarbeit angesagt, macht vieles heute moderne Technik. Man müsse mit der Zeit gehen, sagt Christian Sölzer. Der Seniorchef hat vor 5 Jahrzehnten jeden Morgen und Abend im Melkstand gestanden und die Kühe mit der Hand gemolken.
Wir haben das so vom Pieke auf gelernt, mit der Hand. Und dann kam dann hier diese normale Melkmaschine mit Eimern dann, was auch immer schwierig war. Dann wurde dann der Stall umgebaut und die Kühe wurden automatisch dann da gemolken.
Wir gehen in den Kuhstall. Hinter einer unscheinbaren Betonwand rappelt und arbeitet es. Hier steht der neue Melkroboter. Den hat sein Sohn Jörg vor einigen Jahren gekauft. Die 100 Milchkühe werden jetzt von der Maschine gemolken.
Jetzt ist die Kuh fertig, jetzt wird sie desinfiziert. Nach dem Melken lässt er die Kuh raus. Der Roboter reinigt sein Auge, damit er wieder klar sieht. Tür geht auf, nächste Kuh kommt rein und weiter geht's.
Lange hat es gedauert, bis Mensch und Tier sich an die Maschine gewöhnt haben, sagt Sölzer. Aber jetzt funktioniert es.
Also wir haben ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis die Kühe das und wir das verstanden haben, wie das funktioniert.
Für die Familie Sölzer ist der automatische Helfer indes heute unverzichtbar, auch und vor allem für das Familienleben.
Eine enorme Erleichterung in der Familie, schon allein. Ich brauche den Zwang nicht mehr da, dass ich zu der Uhrzeit da sein muss. Also für den familiären Zweck einfach unersetzbar.
Aber auch die modernste Technik nutzt nichts ohne den entsprechenden Nachwuchs. Dass es genügend Landwirte gibt, dafür sorgt Christian Pohlmann. Er bildet junge Menschen in diesem Beruf aus und ist sogar mit seinem Milchviehzuchtbetrieb in Nordhessen auf dem Deutschen Bauerntag als Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Er findet, es sei nicht so schwierig, Kandidaten für eine Ausbildung auf dem Land zu finden.
Inzwischen hat sich die landwirtschaftliche Ausbildung sogar weit über die landwirtschaftlichen Familienbetriebe so hinaus ausgebreitet. Ich glaube, wir haben inzwischen in den Berufsschulen 30% der Schüler, die keine landwirtschaftlichen betrieblichen Wurzeln zu Hause haben. Und wir fokussieren uns auch vielleicht demnächst ein wenig auf diese Schüler, um auch mal gute Mitarbeiter für unseren Betrieb ausbilden zu können.
Er habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass es Nachwuchsmangel gebe. Im Gegenteil, grüne Berufe liegen derzeit bei jungen Leuten sehr im Trend.
Ich weiß nicht, woran es so liegt, aber vielleicht ist der Trend, hier mit der Natur zu arbeiten, doch mal wieder etwas mehr bei den jungen Leuten vorhanden.
Und auch bei seinem Betrieb ist die Digitalisierung ein wichtiger Punkt, den er auch an seine Auszubildenden weitergibt.
Ja, wir versuchen schon alle betrieblichen Daten, die wir heute eigentlich ständig bei uns haben müssen, über das Handy am Mann zu haben, dass man ständig da reinklicken kann, wann will die Kuh abkalben, wann ist sie besamt, wie viel Milch gibt sie. Eigentlich ist für uns dieses auch ein Punkt, um das Tierwohl zu heben, ne? Dass wir mit den Daten ständig arbeiten können, das kommt den Tieren auch sehr zugute.
Sagt Landwirt Christian Pohlmann. Sein Milchviehbetrieb in Diemelsee ist auf dem Deutschen Bauerntag als Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Alles Mist? Wie geht es weiter mit der deutschen Landwirtschaft? Kommen wir vom Nachwuchs und der Digitalisierung zum Thema Geld. Mehr als 40 Milliarden Euro gibt die EU jährlich für deutsche Landwirte aus. Das soll laut EU-Plänen weniger werden, und zwar rund 3 Milliarden weniger als in der aktuellen Finanzperiode. Eine Debatte über den Umbau der Agrarsubventionen hat längst begonnen. Mit ihr einher gehen auch die Existenzängste vieler Landwirte. So ist es nicht verwunderlich, dass die Veränderung der Agrarhilfen eines der zentralen Themen auf dem Deutschen Bauerntag in Wiesbaden war, der in dieser Woche stattgefunden hat. Der Bauernverband will statt weniger Fördermittel ein stabiles Agrarbudget. Und im Kern geht es bei der Diskussion auch um die Frage, welche Landwirtschaft wollen wir eigentlich? Kritiker fordern schon lange die Abkehr von der Flächenbezahlung. Bislang zahlt die EU pro Hektar Fördergelder. Je größer die Hektarzahl, desto größer ist auch die Förderung. Das hat zur Folge, ein paar tausend Großbetriebe erhalten fast 80% der EU-Milliarden. Die SPD im EU-Agrarausschuss hält es stattdessen für sinnvoller, den Mehrwert, der der ganzen Gesellschaft zugutekommt, auch zu bezahlen. Wenn ein Landwirt also Hecken für Vögel und Insekten anlegt, gleichzeitig auf Düngemittel und Pestizide verzichtet, dann soll er dafür Geld aus Brüssel bekommen. Dafür gibt es zwar heute schon Zuschüsse, die machen aber nur einen Bruchteil der Subventionen aus Brüssel aus. Ein Vorschlag, den auch die Grünen begrüßen, unter anderem Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.
Die gesellschaftlichen Leistungen, die Anforderungen, die Gesellschaft an Landwirtschaft stellt, muss auch finanziert werden. Aber auch die Landwirte selber werden auf Dauer nur wettbewerbsfähig sein, und das meine ich allen Ernstes, und werden auf Dauer auch ihre landwirtschaftlichen Betriebe sichern können, wenn sie Bodenschutz betreiben, wenn sie Gewässerschutz betreiben, wenn sie auf biologische Vielfalt achten. Und von daher muss das auch ein Teil von Einkommenskomponente sein. Nicht diejenige, die als Direktzahlung geleistet wird, aber nach dem Motto Geld, öffentliches Geld folgt öffentlichen Leistungen.
Sagt Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz von den Grünen. Sie glaubt, dass Landwirtschaft nur dann zukunftsfähig ist, wenn sie die gesellschaftlichen Anforderungen erfüllt. Und auch aus der CDU in Brüssel gibt es Stimmen, die sagen, die Agrarpolitik in Europa müsse umdenken. Über die Veränderung der Agrarbeihilfen aus Brüssel habe ich auf dem Deutschen Bauerntag mit Herbert Dorfmann gesprochen. Er ist Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments von der EVP-Fraktion und hat selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb in Südtirol. Ihn habe ich auf dem Deutschen Bauerntag gefragt, was er von der Idee hält, den Ökolandbau zum Standard zu machen.
Also ich habe den Eindruck, wenn ich mich im Supermarkt umschaue, dass auch beim Einkauf der Ökolandbau nicht Standard ist. Da denkt man manchmal einfach auch falsch. Die Bauern produzieren nicht einfach irgendetwas. Die Bauern produzieren das, was der Markt nachfragt. Und wenn die Menschen, die einkaufen, alle Bio-Lebensmittel kaufen, dann werden alle Bauern Bio-Lebensmittel produzieren und das wird dann zum Standard. Aber das ist heute nicht so. Heute ist es so, dass zwischen 90% und 95% der Lebensmittel eben konventionell hergestellte Lebensmittel sind. Und ich wehre mich einfach gegen den Vorwurf, dass konventionelle Landwirtschaft nicht auch nachhaltig sein kann.
Aber trotzdem, also ich meine, gerade vergangene Woche haben wir über Nitratbelastung gesprochen. Der EuGH hat hier Deutschland verurteilt. Also, aber das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ja, selbstverständlich. Aber das bedeutet auch noch lange nicht, dass alle konventionell arbeitenden Bauern jetzt höchste Umweltstandards auch wirklich einhalten. Selbstverständlich gibt es Probleme, die sind uns auch bewusst. Ich bin auch der Meinung, dass es hier eine klare Konditionalität braucht. Die würde man im Übrigen relativ schnell herstellen, wenn wir einfach über Obergrenzen von Tieren pro Hektar reden würden. Ich glaube, das wäre eine der einfachsten Konditionalitäten als Umweltauflagen, die man machen könnte. Nitratbelastung hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, ob ich Bio mache oder nicht Bio, das hat einfach damit zu tun, wie viele Tiere habe ich pro Hektar. Und wenn ich zu viele Tiere habe, die können dann Ökotiere sein oder nicht Ökotiere, alle haben nämlich Ausscheidungen, dann habe ich halt ganz einfach zu viele Nitrate im Boden. Und dann ist es sicher so, dass im Ökolandbau hier genauer hingeschaut wird als im konventionellen Landbau oder in der konventionellen Viehhaltung. Und ich glaube, dass die konventionelle Viehhaltung hier im Tierbesatz einfach genauer hinschauen muss.
Wobei eben Demeter macht das ja zum Beispiel auch. Also hier gibt es ja diesen Standard. Also sind wir doch wieder beim Öko-Landbau, wo es diese Standards ergibt.
Naja, ich komme zum Beispiel aus Südtirol, wir machen das flächendeckend in der gesamten Landwirtschaft. Bei uns in der Landwirtschaft, ganz unabhängig von Beihilfen oder nicht, darf nicht mehr als 2,5 Großvereinheiten pro Hektar haben. Also das hat eigentlich überhaupt nichts mit Ökolandbau zu tun. Die haben die Auflagen schon und ich denke, dass die konventionelle Landwirtschaft gut tun würde, auch solche Auflagen verstärkt einzuführen. Würde uns übrigens auch in der Milch- und Fleischschwemme helfen. Es gibt ja wenig Sinn, dass wir eine starke Konzentration vor allem von Milchkühen wenigen Gebieten Europas haben, wo wir viel zu hohe Tierbesätze haben und andererseits dann wir in Europa auf Gebiete haben, zum Beispiel in einigen neuen Mitgliedstaaten, wo zunehmend weniger Milchkühe da sind und diese Staaten sich nicht mehr selbst mit Milch versorgen können. Also ein bisschen mehr Ausgleich täte dann nicht nur dem Boden gut, sondern täte im Übrigen auch der Landwirtschaft und der Vermarktung gut.
Jetzt gibt es ja derzeit quasi zwei Lager auf EU-Ebene in der Agrarpolitik. Die einen, die wollen vor allem eben das Einkommen der Landwirte sichern und eben möglichst wenig an den Agrarbeihilfen verändern. Die anderen fordern eben, die Milliarden an Fördergeldern der ganzen Gesellschaft zugutekommen zu lassen, eben durch eine ökologischere Wirtschaft. Wer wird sich denn am Ende durchsetzen?
Ich denke, die Agrarpolitik sollte im Grunde beides bedienen und das ist ja auch heute schon so und ich glaube auch diese doppelte Sicht zu sagen, also weder man macht nur Einkommenssicherung oder man berücksichtigt nur irgendwelche ökologische Auflagen, die gibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ein Bauer nämlich nachhaltig wirtschaften soll, wird er auch etwas verdienen müssen. Also der Bauer ist nicht irgendein Wesen, das zu Liebe der Gesellschaft seinen Acker pflegt, sondern ist halt auch jemand, der auch wirtschaften will und der für sich und seine Familie auch ein Einkommen haben will. Und ich glaube, Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass jene, die nachhaltig wirtschaften, und das sind Ökobauern und auch Nicht-Ökobauern, man kann auch konventionell sehr nachhaltig wirtschaften, dass diese ein vernünftiges Einkommen haben.
Die EU will es ja jetzt den nationalen Regierungen überlassen, wie viel Umwelt- und Naturschutz sie ihren Landwirten abverlangen und welche Anforderungen sie an das Tierwohl stellen. Das heißt aber auch, der Druck wird hier recht gering gehalten und am Ende ist es dann vielleicht doch ein Weiter-so.
Ich glaube, wir werden über diese Idee, die Landwirtschaftspolitik sehr viel subsidiärer als bisher zu machen, da wird es im Parlament noch heftige Debatten geben. Auch die Staaten, die am Anfang ja recht begeistert davon waren, schrecken da doch inzwischen etwas zurück. Da müssen wir schon aufpassen, dass die gemeinsame Agrarpolitik eine gemeinsame Politik bleibt und nicht eine einzelstaatliche Politik wird. Wenn nämlich alles die Staaten entscheiden und kein gemeinsamer Rahmen mehr besteht, dann können wir im Grunde das Ganze auch vergessen. Das heißt, dann können die Staaten sich eigentlich sparen, das Geld nach Brüssel zu schicken und es von dort wieder zu bekommen, dann brauchen sie nur ihr eigenes Geld hernehmen. Das Ganze gibt nur einen Sinn, wenn es wirklich einen gemeinsamen Rahmen gibt und der gemeinsame Rahmen gibt nur einen Sinn, wenn es einen gemeinsamen Markt gibt.
Sagt Herbert Dorfmann. Er ist Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments von der EVP-Fraktion und hat selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb in Südtirol. Derzeit erhalten die Landwirte Zahlungen aus der sogenannten ersten und der zweiten Säule. Die erste Säule bilden die Direktzahlungen und die zweite Säule fließt in Förderprogramme für eine nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung. Das Prinzip dieser zwei Säulen soll beibehalten werden, aber es wird, sollten die EU-Pläne so umgesetzt werden, weniger Geld für deutsche Bauern geben. Warum die Kürzungen überhaupt notwendig sind? Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU.
Wir haben eine doppelte Finanzierungslücke. Einmal der Brexit, ein zahlungskräftiges Land, steigt aus und zum anderen haben alle Mitgliedstaaten beschlossen, mehr für Terrorismusbekämpfung, Grenzsicherung, Klimaschutz und Forschung auch auszugeben. Das heißt, hier haben wir weniger Geld, hier geben wir mehr Geld aus Eines will ich aber sagen. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft den Preis für den Brexit zahlt.
Genau das aber befürchten die Landwirte. Warum? Darüber habe ich mit ihrem Chef, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, gesprochen.
Wir sind mitten in der Diskussion. Zum Ersten geht es um das Budget. Wir arbeiten daran, dass wir ein stabiles Budget beibehalten können. Zum Zweiten geht es dann um die Ausgestaltung der Direktzahlungen und der zweiten Säule.
Aber die EU will ja den nationalen Regierungen überlassen, wie viel Umwelt- und Naturschutz sie ihren Landwirten abverlangen. Welche Erwartungen haben Sie denn an die Bundesregierung in Sachen EU-Agrarhilfen? Aber eben auch, was die Frage angeht, wie viel Umweltschutz ist denn in der Landwirtschaft gewünscht?
Also im Koalitionsvertrag steht, dass das Agrarbudget stabil gehalten werden soll. Das erwarten wir dann auch. Was die Ausgestaltung betrifft, muss das Wort gemeinsam wiederzufinden sein. Wir halten nichts davon, die Direktzahlungen und die Konditionen, wann bezahlt wird, den Mitgliedstaaten zu überlassen. Wir brauchen hier gemeinsame Regelungen für alle Mitgliedstaaten und alle Bauern in Europa.
Die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaft, die hat ja davor gewarnt, dass der Einsatz von Pestiziden mittlerweile einen Punkt erreicht habe, der gefährlich sei. Wasserwerke beklagen, dass viele Gülle aus den Großmastbetrieben im Boden versickert und das Trinkwasser belastet. Und der Einsatz von zu viel Antibiotika in den Ställen, der fordert die Ausbreitung multiresistenter Keime. Klar, wir wollen alle gerne frisches Gemüse und auch die Nicht-Vegetarier unter uns, die wollen auch weiterhin ihre Wurst auf dem Brot. Aber wie viel Landwirtschaft ist denn noch gesund?
Die Landwirtschaft ist per se gesund. Die ökologische Landwirtschaft, aber genauso die konventionelle Landwirtschaft. Wir wirtschaften nachhaltig. Wir haben in den letzten 25 Jahren den Einsatz von Düngemitteln reduziert, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Wir brauchen aber beides, egal ob wir ökologisch oder konventionell wirtschaften, damit wir die Qualität der Ernten und die Ernten sichern können.
Ich hatte jetzt vorhin mit Herrn Dorfmann gesprochen und er sagte mir, er kommt aus Südtirol und da ist zum Beispiel es schon Standard pro Fläche dann nur so und so viele Großtiere, wie eben der Boden auch verträgt. Das heißt ja, andere Länder sind da schon weiter und andere Regionen. Müssen wir da in Deutschland noch nachziehen?
Wir sind da ganz vorne dabei in Deutschland. Wir haben jetzt eine neue Düngeverordnung, die seit diesem Jahr gilt. In über 80% der Wasserfassungen ist das Wasser in Ordnung, die Nitratgehalte niedrig. Wir haben noch rund 20% Wasserfassungen, wo wir besser werden müssen. Da arbeiten wir daran und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren hier auch bessere Wasserwerte erhalten werden.
Im Europäischen Parlament drängen ja derweil viele auf eine Wende in der Agrarpolitik. Die Agrarpolitik läuft Ihrer Meinung nach in eine falsche Richtung. Statt nach Fläche müsste vielmehr diejenigen gefördert werden, die zum Beispiel weniger Pestizide einsetzen. Was halten Sie denn von solchen Plänen?
Direktzahlungen in der ersten Säule sind wichtig für die Bauernfamilien als Risikomanagement zur Einkommenssicherung. 45% des Einkommens basiert auf den Direktzahlungen und im Übrigen ist das Einkommen der Bauernfamilien 40% niedriger als im Gewerbe.
Mittlerweile gibt es ja auch Stimmen aus der CDU im Europaparlament, die ein Umdenken fordern, also mehr hin zur ökologischen Landwirtschaft. Ist das der richtige Weg?
Am Ende soll der Markt entscheiden, der Verbraucher, der Konsument bei seiner Einkaufsentscheidung. Und die Höhe von Bio hängt letztendlich davon ab, wie Bioprodukte eingekauft werden.
Das Motto des diesjährigen Bauerntags ist ja Zukunft wächst auf dem Land. Wie sieht denn die Zukunft der deutschen Landwirtschaft aus?
Es wird immer eine Mischung von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft geben. Wir fühlen uns als ein Sektor. Der Bioanbau gehört da dazu. Und wir arbeiten gemeinsam daran, noch nachhaltiger wirtschaften zu können.
Vor welchen Herausforderungen steht denn die deutsche Landwirtschaft jetzt für die kommenden Jahre? Was würden Sie sagen?
Vielerlei Herausforderungen. Zum einen die Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik. Zum zweiten haben wir immer offenere Märkte, wo wir dann auch mit Wettbewerbern aus Südamerika konkurrieren, die um ein Hundert- oder Tausendfaches größer sind. Wir haben den Markt, wir haben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf der einen Seite Qualität wollen, was wir auch produzieren, andererseits aber oft auch preisgünstig einkaufen. Das muss man unter einen Hut bringen. Das ist eine Herausforderung per se.
Die Landwirtschaft in Deutschland steht vor vielen Herausforderungen. Erwartet wird von ihr, dass sie modern und gleichzeitig auch nachhaltig ist. Außerdem fürchten die Landwirte um finanzielle Einbußen im Hinblick auf die Neuordnung der EU-Agrarhilfen. Fest steht, die Landwirtschaft wird sich verändern müssen, wieder einmal. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu verlieren. Das war HR Info Politik. Die Sendung können Sie jederzeit noch einmal nachhören auf hrinforadio.de. Hier können Sie die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Ariane Focke.